Dann herzlich willkommen bei Schöner Glauben. Mein Name ist Jason und die Sommerpause ist vorbei. Das ist sehr schön. Und es gibt so ein paar Ansagen. Es gibt demnächst noch so ein paar Lesungen, die anstehen. Ich werde das bei Instagram, werde ich das mal verkünden. Da könnt ihr gerne vorbeikommen. Mein Buch Gott kann auch nicht alles geht in die zweite Auflage. Die wird, meine ich, gerade gedruckt. In ein paar Wochen müsste es dann soweit sein, dass die ausgeliefert wird. Ich glaube aber, dass man per Amazon noch ein paar kriegen kann. Das ist ganz nett. Genau. So, und viel mehr gibt's jetzt gar nicht. Wir starten jetzt einfach. Ich habe heute Besuch. Tobias Künkler ist da. Das freut mich riesig. Hallo Tobias, grüß dich.
Ja, schön, dass ich da bin. Da sein darf. Großartig. Danke für die Einladung.
Tobias, du bist Professor an der CVJM-Hochschule in Kassel, da mit dem Schwerpunkt soziale Arbeit. Du bist beim Institut Empirica mit drin, die immer wieder ganz spannende Studien machen. Du bist Podcaster auch. System und Herz heißt dein Podcast, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Herzen und Systeme, der Transformations-Podcast, ja, wenn ich korrigieren darf.
Ja, es ist zu Recht, auf jeden Fall. Ein wirklich guter Podcast, sehr, sehr spannende Leute, höre ich sehr gerne. Buchautor, du hast schon eine ganze Menge da auch rausgegeben und ich habe das auch schon sehr früh wahrgenommen. Also ich glaube, beispielsweise hast du ganz früher, 2006 oder so, hast du bei Zeitgeist mitgeschrieben. Das waren tolle Bücher. Da habe ich dich das erste Mal wahrgenommen, tatsächlich.
Ja, das war auch tatsächlich eine meiner ersten Veröffentlichungen, glaube ich. So, also zumindest, ich glaube, ich hatte schon ein, zwei wissenschaftliche Sachen und dann, ja. Aber ja, so die erste irgendwie im christlichen Kontext.
Sehr guter Artikel damals über Postmoderne und ja, Dekonstruktion hast du da erklärt und so, ja, sehr guter Text. Jetzt hast du ein neues Buch raus mit Carsten Dos Santos, Analyse und Prävention von Gewalt im UTB Verlag. Das ist, ich weiß gar nicht, ich kenne UTB Verlag immer so als, wenn du irgendwas im universitären wissenschaftlichen Bereich haben willst, UTB ist eigentlich immer eine Safe-Nummer. Es ist eigentlich ein ziemlicher Ritterschlag bei dem Verlag, oder wie ist das?
Ach, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Also das ist ja auch, die Verlagslandschaft hat sich ja auch verändert. Aber ja, nee, das ist, also es ist schon auf jeden Fall ein toller Verlag, finde ich. Und also da haben sich mehrere Verlage zusammengeschlossen. Ne? Das ist jetzt bei UTB Klinkhardt rausgekommen. Aber die haben immer das gleiche Branding dann mit diesen roten Büchern, die da bekannt sind. Die sind schon, finde ich, so mit die Nummer eins oder unter den besten, so die, was so Lehrbücher, Studienbücher angeht. Und das ist ja auch jetzt ein Studienbuch, war für mich auch das erste Mal sozusagen so ein Studienbuch zu schreiben, also was primär als Zielgruppe hat, Studierende in dem Fall der sozialen Arbeit oder eben verwandte Studiengänge, aber natürlich auch irgendwie Interessierte am Thema oder ja, auch Fachleute irgendwie zu, die mit dem Thema unterwegs sind. Aber wesentlich, wie gesagt, hat so einen einführenden Charakter, also soll schon möglichst allgemeinverständlich sein und aber halt auch mit einer gewissen fachlichen Qualität.
Definitiv gut lesbar, das kann ich bestätigen. Ich habe es gelesen, fand, ihr habt auch eine gute Mischung aus sehr praktischen Tools, so würde ich es mal nennen. Mhm. Also habt da sowas wie eine Anleitung zur gewaltfreien Kommunikation oder habt da auch, wo es ums Thema Mobbing geht, dann verschiedene Methoden sehr anschaulich vorgestellt. Dann aber natürlich eben auch einen guten Abriss über die wichtigsten theoretischen Ansätze oder zumindest das, was euch da sinnvoll erschien. Mhm. Genau, das kann ich also auf jeden Fall gut nachvollziehen. Für wen habt ihr das Buch geschrieben?
Ja, wie gesagt, also so im Grunde für Studierende der sozialen Arbeit, die sich irgendwie mit diesem Thema natürlich oft im Studium beschäftigen, weil Gewalt ein wichtiges Querschnittsthema ist in der sozialen Arbeit, aber auch in verwandten Fächern jetzt irgendwie, also natürlich auch überhaupt für verschiedene Pädagoginnen oder auch, ja, also auch überhaupt Leute, die sich fürs Thema interessieren und jetzt sagen, okay, ich wage mich da auch mal ein bisschen an fachliche Perspektiven, die allgemein verständlich dargestellt werden, ist das Buch gemacht. Wir haben ja wirklich, wir arbeiten ja ganz viel mit Fallbeispielen, setzen dann halt Theorien ein, die sowas sind wie Brillen, die man aussetzen kann. Dann geht es um verschiedene methodische Ansätze und dann aber auch um ganz konkrete Tools, die du eben schon genannt hast. Das ist so ein, der Mix, den wir da versuchen. Und ich habe das ja zusammen geschrieben eben mit dem Carsten Dos Santos, der aus der Praxis kommt, der selber viele Jahre in der Gewaltprävention gearbeitet hat, jetzt in leitender Tätigkeit eben beim großen Jugendhilfeträger arbeitet und von daher da auch viele Sachen aus erster Hand kennt. Und da haben wir schon lange, jetzt viele Jahre zusammen eine Lehrveranstaltung gehalten und oder ein Modul gemeinsam, so wie wir es jetzt auch ja gerade machen dürfen, mit einem anderen Thema. Und also das war super, weil wir uns da irgendwie sehr viel voneinander gelernt haben und da mit der Zeit was entwickelt haben, wo wir auch tolle Rückmeldungen von Studierenden bekommen haben und dann ist die Idee entstanden, könnte man ja mal so ein Buch draus machen.
Ich fand das sehr gut, also ja, als Lehrer jetzt fand ich das Buch sehr gut zu lesen, auch weil das nochmal einen breiteren Blick gegeben hat als nur meine Schulthemen so. Aber ich denke mal, Querschnittsthema meint, das brauchen ganz, ganz viele unterschiedliche Berufe.
Ja, ich meine, soziale Arbeit erstmal schon mal in sich ist ja eine Profession, die in ganz unterschiedlichen Handlungsfeldern tätig ist, ne? Das ist eben dann sind Leute, die in der Schulsozialarbeit tätig sind, die da vielleicht unter anderem, also einmal natürlich viel mit Mobbing in der, ja, also da zu tun haben und zu gucken, wie kann man da intervenieren, aber wie kann man auch Mobbingprävention betreiben, aber auch ganz vielen anderen Formen von Gewalt und da beratend tätig sind, aber auch ja, soziales Lernen, also viel auch auf einer primären Ebene von Gewaltprävention, also wo man erstmal alle Schüler, also in der Schule erreicht man ja alle, ne, also die da tätig sind, aber genauso auch jetzt irgendwie Sozialarbeiterinnen, die in der Wohngruppe vielleicht in der Kinder-Jugendhilfe arbeiten, mit halt auch einer Gruppe, ja, die schon mal, die besonders, ja, in prekären Bedingungen aufgewachsen sind, von vornherein viele, viele Nachteile hatten im Leben und also genauso wie aber auch welche, die vielleicht in der offenen Jugendarbeit arbeiten oder eben auch, es gibt dann eben auch Leute, die arbeiten direkt in der Gewaltprävention, arbeiten vielleicht eher mit Jugendlichen oder auch mit Erwachsenen zusammen, die schon straffällig geworden sind und die dann in solche Gewaltpräventionstrainings kommen. Also das sind ganz unterschiedliche Felder und wir versuchen das ja eben auch so ein bisschen entlang dieser Handlungsfelder zu strukturieren in diesem Buch und es gibt eigentlich kein Handlungsfeld in der sozialen Arbeit und auch in verwandten Professionen, wo Gewalt nicht eine Rolle spielt, weil man zum einen viel mit Menschen also zu tun hat, Adressatin oder Klientin oder wie man sie nennen möchte. Das ist ja unterschiedlich auch je nach Vorliebe und je nach Kontext. Also viel mit so, zu tun hat, die zum einen oft mehr als der Bevölkerungsdurchschnitt Gewalt erlebt haben, selber erfahren haben als Betroffene. Und auf der anderen Seite auch welche, die, wenn man sich die Ursachen von Gewalt anschaut, natürlich auch ein höheres, ich würde sagen, ebenso höheres Risiko vielleicht haben, auch Gewalt als eine Lösungsstrategie zu verwenden in bestimmten Situationen. Und von daher ist das so ein Querschnittsthema, was ja oft auch irgendwie wie so Querschnittsthemen halt sind. Entweder sind die total viel, kommen die im Studium oder sonst was vor und werden stark behandelt oder sie fallen auch vielleicht schnell hinten runter, weil irgendwie in jedem Modul jeder denkt, die anderen machen es ja so und das ist so ein bisschen die Erfahrung, dass von den Studierenden immer wieder, die auch so Praxiserfahrungen schon im Praxissemester gemacht haben, ne, da fangen wir immer an und da haben alle schon in ganz unterschiedlichen Kontexten, in jedem Kontext spielt Gewalt oder unterschiedliche Formen von Gewalt eine total große Rolle.
Bei mir hat es im Studium nicht so die wahnsinnige Rolle gespielt. Also da müsste ich gut überlegen, wo überhaupt. Ich glaube, bei Erziehungstheorien, da war es tatsächlich ein Thema, weil natürlich Gewalt in früheren Erziehungsstilen nochmal eine ganz andere Rolle hatte.
Ja.
Ich frage mich aber, wie ist denn das Gewalt als Begriff jetzt? Ist das etwas, was in der sozialen Arbeit wissenschaftlich kontrovers ist? Oder weiß man da klar, also Gewalt, darunter verstehen wir das und das? Kannst du es da mal ein bisschen mit reinnehmen? Was hat das mit dem Begriff auf sich? Wie sieht das aus?
Ja, also Studierende schreiben ja gerne am Anfang von so einer Hausarbeit irgendwie, dieser Begriff ist, da gibt's irgendwie noch keine Definition, auf die sich alle geeinigt haben. Das ist immer der Satz, den man streichen sollte, weil das gilt für jeden Fachbegriff eigentlich. Das macht Wissenschaft ja auch aus, dass sie eben, und würde ich sagen jetzt auch so erkenntnistheoretisch, also der Begriff ist die eine Ebene und die andere Ebene ist das Phänomen, was man damit betrachtet. Und man sollte nicht die Speisekarte mit dem Essen verwechseln. Also das Phänomen ist das Essen und die Begriffe sind die Speisekarten. Und auf den unterschiedlichen Speisekarten steht halt vielleicht unterschiedliche Namen für eben ähnliche Gerichte, wenn auch nicht identische Gerichte. Und so ist es auch so, dass Gewalt natürlich ein riesiger Begriff ist, den man sehr unterschiedlich definieren kann. Das ist durchaus kontrovers, liegt in der Natur der Sache. Man kann ja auch immer in der Wissenschaft symbolisches Kapital einheimsen, wenn man sich sozusagen nochmal einen Begriff nochmal neu definiert, wie ihn andere nicht definiert haben oder so. Und da gibt es eben sehr enge Definitionen von Gewalt, die sagen so, Gewalt ist quasi eine Verletzungsmacht, setzt daran an, dass der Mensch eben ein Wesen ist, was eben verletzt werden kann. Also einmal körperlich, physisch haben wir eine Haut, die eben mit spitzen Gegenstand wie einem Messer eben ganz leicht zum Beispiel durchdrungen werden und verletzt werden kann, bis hin zum Tod sehr schnell. Und auf der anderen Seite aber auch psychisch noch haben wir noch weniger sozusagen Schutz, weil irgendwie ein Wort, was vielleicht von der richtigen Person an zum richtigen oder von der falschen Person zum falschen Zeitpunkt gesagt wird, sehr tief verletzen kann. Also, und wo man sagt, also alles, was sozusagen, ne, die engste Form wäre ja, das jetzt nur auf den Menschen und nur auf die Verletzung des Körpers und nur auf eine intendierte, eine gezielte Handlung zu reduzieren. Und die weiteste Form wäre sowas wie strukturelle Gewalt, wie Galtung das definiert hat, dass quasi immer dann, wenn Strukturen so sind, gesellschaftliche Strukturen, die über die Menschen hinausgehen, dass sie verhindern, dass Menschen ihr volles Potenzial eigentlich ausschöpfen können, dann ist das auch strukturelle Gewalt. Deswegen ist sowas wie Armut oder eben globale Ungleichheiten, sind das auch Gewalt. Und ich finde, es gibt da nicht den richtigen oder den falschen, das wäre eine falsche Herangehensweise, sondern man muss eben wissen, was ist das eigene Verständnis von Gewalt, womit arbeitet man. Wir haben da in dem Buch ja auch so eine kleine Übung, wo man halt eben so, ne, verschiedene Begriffe wie der Metzger, der das Kälbchen schlachtet und der Vater, der sozusagen das Kind von der Straße wegreißt und ihm dabei wehtut und so weiter. Also verschiedene, wo man dann mal für sich gucken kann, ist das Gewalt und dann warum? Was lege ich denn da eigentlich für Kriterien dran an? Und ich würde sagen, also ich tendiere nicht zu so einem ganz weiten Gewaltbegriff, obwohl ich diese Aspekte total wichtig finde, als jemand, der auch Soziologe ist und der sich viel auch mit diesen Strukturen, systemischen Bedingungen beschäftigt. Aber da finde ich, haben wir andere Begriffe für, die man da gebrauchen kann. Da muss man nicht den Gewaltbegriff begrauen. Ich würde den Gewalt schon ein bisschen enger fassen. Ich würde aber nicht sagen, es ist nur was Körperliches und es ist auch nicht nur was Intendiertes, weil, also ich würde Gewalt eher von dem her definieren, was ist der Effekt? Also letztlich, wann immer tatsächlich eben eine Verletzung einer intensiveren Art passiert, ja, würde ich diesen Gewaltbegriff ansetzen. Also wenn diese Eigenheitssphäre, die Grenzen einer Person systematisch verletzt werden oder eben der Körper so stark verletzt wird, wenn es kein Unfall oder irgendwas ist, sondern dann würde ich da von Gewalt sprechen, so, ne, so also mal ganz grob gesprochen, so. Aber wir versuchen jetzt auch in dem Buch selber eben also Gewalt jetzt nicht eben zu definieren, sondern Leute mit da reinzuführen, sich darüber Gedanken zu machen. Und das ist auch immer Studien das Ziel, dass Studierende einen eigenen Gewaltbegriff dann entwickeln oder sagen können, was verstehen sie denn unter Gewalt und warum? Und was kann man damit sehen und was kann man damit nicht sehen, wenn man Gewalt so definiert? Und unterschiedliche Ansätze und Theorien und Methoden definieren dann Gewalt auch jeweils unterschiedlich. Und damit muss man ja auch klarkommen, ne? Also wenn man da nicht flexibel ist, dann macht einen das ja kirre. Und tendiert dann nachher dazu, da was auszublenden.
Es hat irgendwann in den, 90er, 2000ern, hat die Band Die Ärzte gegeben. Die haben Ein Schrei nach Liebe geschrieben. Die Toten Hosen haben es, glaube ich, auch mal gespielt. Mhm. Ihr habt diesen Begriff, also diese Liedzeile, habt ihr auch genommen und habt da ein bisschen über die Ursachen von Gewalt nachgedacht. Also ist jetzt Gewalt ein stummer Schrei nach Liebe? Ist es, ich glaube, Heitmann war das mit der Anerkennungstheorie. Heitmeier, sorry, ja, genau. Kannst du da ein bisschen was zu sagen über die Ursachen?
Ja, also da könnte ich natürlich jetzt locker 3 Stunden referieren, wenn du mich nicht stoppen würdest. Ich versuche aber vorher. Also, ja, es gibt da ganz unterschiedliche Theorien. Heitmeier-Anerkennungstheorie ist eine Theorie, die wir da anschauen, die sozusagen eher jetzt drauf schauen, wie hängen eigentlich so Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftliche Bedingungen zusammen. Und also verkürzt gesagt, ne, sagt Heidmeier, es hat ganz viel mit gesellschaftlicher Teilhabe, Integration zu tun. Je stärker ich teilhaben kann, je mehr Anerkennung ich quasi auch bekomme, wobei es da unterschiedliche Ebenen, Formen von Anerkennung gibt, desto, ja, je integrierter ich in die Gesellschaft bin, desto weniger wahrscheinlich wird es, dass man Gewalt anwendet als ein Mittel in bestimmten Situationen. Jetzt so sehr, sehr verkürzt. Und dann gibt es andere Ansätze wie den biopsychosozialen, multifaktoriellen Ansatz, der eben sagt, ja, es sind ganz viele Aspekte, die da zusammenkommen. Gerade wenn man die Biografie eines Menschen anschaut, das machen wir auch im Buch und vielen Fallbeispielen, wo man sich anschauen kann, wie es unterschiedliche Aspekte gibt, wie frühkindliche Beziehungserfahrungen, die eine ganz große Rolle beispielsweise spielen, wenn dort Menschen früh nicht lernen, zum Beispiel ihre Emotionen regulieren zu können, die sich dann auswachsen können als ein Risikofaktor. Also auch da ist es nie ein Determinismus, in dem Sinne, dass man sagen kann, wenn man all diese Faktoren und wie die zusammenspielen auf komplexe Weise kennt, könnte man vorausberechnen, dass ein Mensch irgendwie in einer Situation gewalttätig wird. Also neben den Ursachen gibt es ja auch immer die Auslöser einer Situation. Jemand wird provoziert oder irgendwas anderes. Aber es macht, also man kann da schon, und das kann man ja teils auch empirisch feststellen, dass es sozusagen wahrscheinlicher wird, dass Gewalt angewandt wird. Das ist so ein großer Strang von Theorien, die versuchen halt sozusagen Gewalt zu erklären im engeren Sinne, indem man eben Bedingungen, Ursachen, Faktoren, Risikofaktoren und so weiter irgendwie benennt. Es gibt dann aber auch einen ganz anderen Strang, die eben sagen, also vor allen Dingen Jan-Philipp Remzma ist derjenige, der da, den wir da ranziehen zumindest, der sagt eigentlich auch so in der anderen Tradition steht, die sagt eben, Gewalt ist eine Handlungsoption, die Menschen immer haben und die immer möglich ist. Und ja, es gibt bestimmte Bedingungen, die machen vielleicht wahrscheinlicher, dass diese Option gezogen wird. Aber da gibt es einen Freiheitsmoment sozusagen drin oder gibt es einen Aspekt, der nicht bedingt ist, was auch damit zu tun hat, wie deuten Menschen ihre Welt und wie entscheiden sie sich, in welchen, also welchen Entscheidungsspielraum haben sie und welche Optionen wählen sie. Und die, ja, jetzt bin ich kurz raus, was wollte ich sagen? Also diese Handlungsoptionen, die gibt's eben per se, die hängt damit zusammen nochmal, also mit dieser Verletzbarkeit des Menschen, die ich vorhin schon angesprochen habe, weil eben wir uns so schnell verletzen können, ja, dass das immer eigentlich potenziell eine Option ist, ja, also jetzt hier ist es schwierig, weil wir sozusagen virtuell uns begegnen, ja, vielleicht auf der psychischen Ebene oder so könnten wir uns jetzt plötzlich anfangen, irgendwie ganz boshaft zueinander zu sein oder so, aber wenn wir im Raum miteinander sitzen würden, ne, wäre es ja potenziell immer die Option, der andere zuckt eine Waffe. Und ja, also so, und das ist immer etwas, eine Machtoption sozusagen. Ja, gerade wenn Menschen eben, aber das hängt ja mit zusammen, wenn sie sehr ohnmächtig sind vielleicht, dann wählen sie diese Option auch, um Macht auszuüben als eine Form oder auch um etwas zu kommunizieren. Ja, weil das ist ein Aspekt, der sehr häufig unterbelichtet ist, dass Gewalt auch oft was ist, in dem was, ja, mit dem man was kommunizieren will. Das macht die Mafia, wenn sie dann irgendwie den Schweinskopf vor die Tür legt. Aber auch jetzt Taten, ja, sicherlich jetzt irgendwie gerade auch sowas, ohne das zu wissen, aber es könnte, ja, also irgendwie solche Amokläufe oder Terrorakte, jetzt, wir hätten gerade
in Solingen.
Die haben sicherlich was damit zu tun, dass da was kommuniziert werden soll. Ob das dann eben ist von der Terrorgruppe IS, das, was man ja noch nicht weiß, oder von einer Einzelperson. Und das kann auch wieder, und das hat was wieder, zurückzukommen zu Heidmeier gerade nochmal, damit zu tun, ein Schrei nach Liebe. Ja, also das ist vielleicht nicht nach Liebe, das wär falsch, weil Anerkennung kann Liebe, Wertschätzung sein. Anerkennung kann aber grundlegender noch sein, ich bin überhaupt, ich existiere. Ich bin für Bedeutung für Menschen. Und wir kennen ja dieses Phänomen, du wirst es aus der Schule kennen, manche stören lieber und kriegen so Aufmerksamkeit und sind dafür andere oder in diesem Kontext bedeutsam, als dass sie dann, und sie kriegen vielleicht nicht positive Wertschätzung dafür, ja, vielleicht irgendwie von den Peers oder so, aber ja, und das würde ich sagen, ist manchmal bei so, zumindest bei Amokläufen oder sowas auch irgendwie der Fall sicherlich, dass da will jemand irgendwie von Bedeutung sein, und wenn es eben so negativ ist, ja, es ist eine Frage von Selbstwirksamkeit, von irgendwie, ich glaube, was ganz Existenziellem, und von daher nicht vielleicht ein Schrei nach Liebe dann manchmal, aber ein Schrei nach, der Schrei nach, danach jemand zu sein, jemand Bedeutungsvolles für was, für andere zu sein, ne? Weil das, würde ich ja anerkennungstheoretisch sagen, also auch über halt mal hinaus, ist das, was uns Menschen, glaube ich, ausmacht, dass wir für andere von Bedeutung sind. Sonst leben wir nicht, ja. Das ist wieder Sauerstoff zum Atmen.
Als du diese Nachrichten aus Solingen mitbekommen hast, das ist jetzt, weiß ich nicht, 3 oder 4 Tage, glaube ich, her. Oder ist es überhaupt schon so lange her? Ich weiß es gar nicht mehr, gerade nicht mehr so ein gutes Zeitgefühl.
Freitagabend.
Wir haben Freitagabend.
Montag, ja.
Ja.
Freitage.
Ich habe mich gefragt, was ging da bei dir für Fächer auf? Oder ist in so einer Situation, dass so deine soziologische Brille, deine sozialarbeiterische Brille, dass da erstmal keine Rolle spielt? Aber das interessiert mich. Wie blickst du aus deiner Profession da drauf?
Ja, ach, natürlich sind da ganz viele Bedeutungsschichten, die man jetzt aufnehmen könnte, ne? Die da, also erstmal war ich da auch besonders nochmal betroffen, weil eben ein guter Kollege dort auch wohnt und auch mit der anderen halben Stelle arbeitet und auch irgendwie auch zum Antirassismus arbeitet und so.
Grüße gehen raus an Wolfgang.
Genau. Grüße an Wolfgang Arzt. Ich wusste jetzt nicht, aber darf man, glaube ich, sagen, ja.
Ich glaube, das darf man.
Und seine Frau auch da in der Stadt auch in einem ähnlichen thematischen Zusammenhang arbeitet und so weiter. Also die, wo ich erstmal, ja, also wo nochmal irgendwie man dann ja gleich auch irgendwie ein bisschen anders aufmerksam ist. Aber ja, also ich verfolge jetzt sowas nicht unbedingt deswegen viel intensiver oder sowas. Ich bin in dem Fall eher besorgt, welche Dynamiken auch das wieder entfachen kann, ne? Also in unserem Rechtsruck, den wir gesellschaftlich haben. Und wir haben auch eine Theorie drin, Harald Welzer, der mittlerweile auch irgendwie viel Mumpitz zu anderen Themen geäußert hat, aber manchmal haben ja auch solche Leute an anderen Stellen mal sehr gute Sachen verfasst, und er hat ein sehr schönes oder sehr gutes Buch, schön ist es nicht, ein sehr gutes Buch geschrieben vom, wie aus normalen Menschen Massenmörder werden, und da eigentlich beschreibt die Dynamiken, wie, also unter anderem am Beispiel des Nationalsozialismus und der Machtergreifung Hitlers, also wie eigentlich sich Rahmenbedingungen verschieben, die dazu führen, dass tatsächlich Menschen, die keinerlei oder in den meisten Fällen, und da gibt es tatsächlich auch viele Hinweise für, keine psychischen Auffälligkeiten in irgendeiner Form hatten, normale Menschen, ja, dass die dann in bestimmten Situationen gewalttätig werden. Und das fängt eigentlich eben an dabei, dass man wir und die anderen unterscheidet und mit dem Sündenbockmechanismus die anderen zum Bösen macht. Und da habe ich schon eben, also, ja, ich denke einfach, so eine Tat ist einerseits, ich weiß es nicht, ob es eben, das weiß man ja momentan nicht, ob das von einer Einzelperson ist oder ob tatsächlich der IS dahinter steckt oder wie auch immer oder wie das miteinander verknüpft ist. Aber sicherlich geht es schon darum, dass dort auch diese Offenheit unserer Gesellschaft verletzt werden soll. Und die ist auch immer gefährdet, denke ich. Also, ne, man muss mit dieses Faktum der Verletzbarkeit, das lässt sich nicht aus der Welt schaffen. Wir würden einen totalitären Staat erschaffen müssen, wenn wir sozusagen das versuchen wollten, aus der Welt zu schaffen. Und deswegen, und das finde ich auch manchmal krass, wie wenig das in den öffentlichen Debatten berücksichtigt wird, dass immer wieder so diese mit der Fiktion gespielt wird, wir könnten Sicherheit schaffen. Ja. Das ist nicht möglich, solange wir sozusagen in offenen Gesellschaft sind, und auch in einem totalitären Staat kommen dann Verletzungen anderer Art hinzu, ne? Also das hat ja dann unerwünschte Nebenfolgen, die niemand will. Aber also das finde ich, ich glaube, da wird schon gezielt mit gespielt in solchen, also das ist auch da eben, das hat was mit Kommunikation, glaube ich, auch auf der Ebene zu tun. Also da soll auch irgendwie, da wird uns auch ein Spiegel vorgehalten und wird gezielt sozusagen in die Achillesferse gestochen. Ja. Und auf der anderen Seite, was das wieder, wie gesagt, bewirkt bei anderen, ja, was das an Rassismus und so weiter hervorbringt, wo ich denke, da sind wir auch momentan in der Dynamik drin, die wirklich gefährlich ist, ja. wo dann irgendwie die Muslime einheitlich, also ich habe das gerade im Gespräch danach mit einer anderen Person gehabt, die ich für sehr, so, eigentlich sehr klug halte, die da wirklich gesagt hat, der Islam ist ein Problem und wir haben viel zu viele davon hier, die können wir nicht integrieren, das ist ein Problem. Und das sind genau die Argumentationsmuster. Ja, da wird eine Gruppe zum Sündenbock gemacht und das kann selber wieder Gewalt hervorbringen. Ja, also das sind so zwei Aspekte, die ich da sozusagen drauf schaue. Aber natürlich könnte man jetzt auch eine ganze Reihe von anderen Punkten anmelden. Und wenn man jetzt in diese Geschichte, also wenn man jetzt die Biografie dieses Menschen kennen würde, dann würde man mit Sicherheit auch Dinge finden, wo man sagen könnte, ja, die machen es vielleicht auch wahrscheinlicher, dass dieser Mensch Gewalt anwendet. Das sind vielleicht die Fluchterfahrungen, das sind vielleicht aber auch biografische Erfahrungen vorher schon. Das ist vielleicht tolle Bachelorarbeit letztes Jahr begleitet, wo es darum geht, um wie Massenunterkünfte für Geflüchtete selbst räumliche, die Bedingungen selbst ein weiterer Risikofaktor sind eigentlich für Gewalt. Also auch, ich würde sagen, es ist in Teilen auch selbst hausgemacht, dieses Problem, also nicht alleine natürlich, aber, also das sind auch so Sachen, die sozusagen ein bisschen bei mir im Hinterkopf laufen. Mhm. Ich denke, da ist so viel passiert mit diesen Menschen, dass die sich vielleicht relativ schnell radikalisieren. Ja, da haben wir auch schon unseren Teil gesellschaftlich mit zu beigetragen, sicher. Das entschuldet dieses Verhalten nicht, ja, und, aber, so, aber das, ne, das ist jetzt Spekulation. Wie gesagt, ich kenne jetzt diesen Fall nicht, aber man kann sich ja so ein bisschen was ausmalen und gleichzeitig auch wieder dazu merken, ja, aber auch das alles erklärt es nicht, sondern es ist letztlich auch eine Entscheidung, die ein Mensch trifft, wie man irgendwie, die irgendwie ein Stück auch rätselhaft bleibt. Das war das, was mir nicht mehr einfiel. Ich finde dieses schöne Bild von Rehnsmann, der sagt, man kann natürlich fragen, was sind die Ursachen von Gewalt, aber wir fragen das halt nur an dieser Stelle. Ne? Wir fragen nicht bei einem Familienvater, der Klavier spielt, kann man auch fragen, wie kommt es dazu, dass dieser Familienvater Klavier spielt? Und da kann man auch sagen, ja gut, der ist in einer gut situierten Familie aufgewachsen, da stand ein Klavier zu Hause, die Eltern wollten, dass der Klavier spielt, der hat da vielleicht genetische Faktoren, die begünstigten sind und so weiter. Ja, kann man einen ganzen Bündel von Sachen anführen, machen wir da an der Stelle aber nicht. Aber wenn es darum geht, dass dieser Familienvater plötzlich gewalttätig wird irgendwie und seine Frau und die Kinder umbringt, dann ist es ein großes Rätsel und dann versuchen wir das irgendwie zu enträtseln und führen ganz viele Faktoren an, die irgendwie eine Berechtigung haben, aber die irgendwie das Ganze auch wieder verdunkeln. Und okay. Ich finde, beides muss man zusammendenken. Ja, die Faustformel ist immer, wir sind es gegeben und wir sind es aufgegeben. Das gilt für die Gewalt genauso. Es gibt Bedingungen, die wir selber nicht geschaffen haben, die unser Handeln wie so Kraftfelder strukturieren, die manches wahrscheinlicher und weniger wahrscheinlich machen. Und es gibt darin aber auch einen Spielraum, der wir damit zu tun hat, ja, auch wie wir uns und die Welt deuten und welche Entscheidungen wir treffen.
Das ist super spannend. Also ich bin noch hängen geblieben bei diesen Faktoren, die auch Gesellschaft verantworten muss und merke, dass es mich unfassbar irritiert, dass es ja bestimmt ja Reaktionen gibt, die dann eben auch erwartbar sind. Also ich glaube, Scholz hat jetzt irgendwie gesagt, das müssen wir an die Messergesetze dran. What? Ja. So, also das ist ja sehr, sehr schwierig. So von rechts außen, dann wird direkt gesagt, in meinen Worten, entweder es gibt sowas wie in Solingen oder wir brauchen eben charismatische Führungspersonen mit einem rechtsradikalen Weltbild, so will ich es mal nennen. Und die Idee eben, wir müssen einfach die Menschen, die nicht deutschstämmig sind, die müssen wir einfach irgendwie rauskicken und dann ist gut. Wer auch immer dieses Wir dann ist. Und ich merke, dass ich komme da immer noch nicht drauf zurecht, auf diesen Diskurs.
Ja.
Und ich frage mich, was bräuchte es in diesem Diskurs, um das Ganze auf der einen Seite zu versachlichen, aber auch auf der anderen Seite irgendwo in Gefilde zu tragen, die irgendwo konstruktiv sind, weil das kann ja nicht sein, dass wir jetzt über Messergesetze nachdenken. So, da hört's ja irgendwo auf.
Ja, das zeigt auf jeden Fall wieder das, was ich vorhin meinte, so, ne, dass wir so irgendwie, finde ich, sehr stark, also, das finde ich das Spannende am Thema Gewalt, dass es man ja auch auf so anthropologische Fragen danach kommt, wer ist der Mensch eigentlich zum Beispiel, aber eben auch auf diese gesellschaftstheoretischen Fragen, in welcher Gesellschaft leben wir und so weiter. Und da würde ich eben sagen, wir haben ja sehr stark so diese Sicht vom Souveränen selbst. Also wir handeln immer souverän, so ein bisschen die Fiktion ja auch. Wir entscheiden eigentlich uns für alles und wir können uns auch komplett durchschauen und so weiter. Und genauso auch eine Fiktion, gesamtgesellschaftlich ebenso, wir könnten eigentlich Sicherheit schaffen. Also wir blenden eigentlich ganz stark dieses, ich nenne es mal jetzt ein bisschen sperrig, vielleicht das Faktum der Verletzbarkeit, dass wir potenziell immer verletzbar füreinander sind. Das blenden wir ein Stück weit aus. Auch weil es natürlich auch, ja, man muss es ja ein Stück weit auch ausblenden. Also es kann einen ja sonst wahnsinnig machen auch, wenn man also ne, so, aber es gehört dazu. Ne? Also selbst, ich sag mal jetzt, selbst wenn man jetzt nicht physische Gewalt oder sowas dazu nimmt, sondern es ist ja auch auf einer anderen Ebene so, dass wir uns, je stärker wir uns ja auch in Beziehungen wie jetzt irgendwie Partnerschaften oder guten Freundschaften stark füreinander öffnen, aufeinander einlassen, desto verletzbarer werden wir ja füreinander. Also wir kommen um diese Verletzbarkeit nicht herum. Und da spielen wir halt ganz viel mit dieser Fiktion. Wir könnten halt Sicherheit schaffen. Und da denke ich eben, muss man genau ansetzen an diesem, unserem Bild von uns selber. Wenn wir verstehen, dass wir nicht Menschen sind, die in einem Panzer leben, die irgendwie in der Kluft leben vor anderen und der Welt, die irgendwie für sich so Monaden sind, so Atome sind, die irgendwie erstmal für sich existieren und dann mit anderen Beziehungen haben, sondern dass wir tatsächlich eben immer schon in Beziehung zu anderen sind und dass wir eben, ne, ich würde ja mal sagen, wir durchlaufen auch nicht nur Entwicklungsprozesse, sondern wir verwickeln uns auch immer mit anderen. Wir bleiben ein Leben lang von anderen abhängig, wenn wir auch in Beziehung Autonomie erlangen als Teil eines gesunden Entwicklungsprozesses. Aber wir sind immer ein Gemisch aus, wir können uns selber bestimmen und wir sind fremdbestimmt beispielsweise. Und das hat immer was mit Kontrollverlust zu tun. Ich glaube, da ein gesundes Bild vom Menschen zu haben, der eben nicht sich komplett sein Leben kontrollieren kann und der immer verletzbar ist und immer auch angewiesen ist auf andere und diese Angewiesenheit umzugehen und die gesellschaftlich zu gestalten, als was Positives auch zu sehen, wäre für mich ein Ansatz. Das klingt jetzt vielleicht relativ abstrakt, aber ich denke tatsächlich, dass es auf diesen, von diesen grundlegenden Ebenen auch abhängt. Ne? Also welches Bild haben wir? Und das zeigt sich ja in ganz vielen Dingen. Also sowas wie Care-Arbeit oder sowas irgendwie gesellschaftlich so wenig beachtet wird, zeigt, wie wenig Sinn wir für diesen relationalen Aspekte, wo wir füreinander Verantwortung übernehmen, eigentlich haben.
Ja. Ich habe mir gedacht, ich hab mal nachgeguckt jetzt, wie das mit Morddelikten, also wie viele gibt's sowas überhaupt im Jahr? Und ich habe jetzt bei Statista habe ich nachgeguckt. Jetzt im letzten Jahr zum Beispiel waren es, ich glaube 342, 240 ungefähr, 2017 war es ein bisschen mehr, da waren es dann ungefähr 340. Und wenn man das so nimmt, dann ist ja fast, weiß nicht, fast jeden Tag ist ein Mord irgendwo in Deutschland. Aber da wird ja jetzt nicht jedes Mal gesagt, so, wir müssen, wer weiß was. Das geht ja mal oft noch gar nicht mal durch die Presse irgendwie. Also jetzt ohne das jetzt in Solingen dahingehend zu relativieren, dass für die Menschen ist das furchtbar. Aber auf eine Weise ist es ja auch eine Frage, einmal von medialer Aufmerksamkeit, gucke ich drauf? Und gucke ich bei anderen Sachen vielleicht nicht drauf. So, das waren für mich irgendwo auch Fragen, die da aufgeworfen sind. Weil das hängt für mich mit dem Sicherheitsgefühl zusammen. Also ich gehe nicht durch den Tag und denke mir, okay, irgendwo in Deutschland wird heute ein Mord passieren. Sondern ich fühle mich grundsätzlich eher sicher. Ich weiß, das ist natürlich auch wieder ein Privileg. So, aber ist, also hängt das für dich auch damit viel zusammen, wie wir drauf gucken?
Naja, da würde ich schon mal unterscheiden. Also das ist ja, also es ist ja schon so, dass das, also das kennt man ja aus Krimis oder so, ne? Also die meisten Morde oder sowas beispielsweise sind ja Beziehungstaten, sehr häufig gerade von Männern an Frauen. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Aspekt bei dem Thema. Und das andere sind halt solche Taten, die dann irgendwie in der Öffentlichkeit passieren, die sozusagen eigentlich erstmal nichts, also die zu, wo Leute zufällig Opfer werden. Und das schockiert natürlich nochmal mehr extra recht, wenn halt eben, wie gesagt, auch mit so einer Tat ganz gezielt dieser Aspekt, dass wir sozusagen so offen füreinander sind und so abhängig voneinander sind, dass der gezielt verletzt. Also da wird
auf
ja
nicht Festival, nur
werden
Menschen
verletzt,
Offenheit
da werden nicht nur Menschen verletzt, sondern da wird ein Grundaspekt unserer, wie wir unsere Gesellschaft verfasst haben, wie wir miteinander leben, verletzt. Ja. So, und das, von daher kann ich schon verstehen, dass da erstmal eine größere mediale Aufmerksamkeit drauf ist, ja. Ja, aber es ist ja auch, ja, nee, Punkt erstmal.
Okay.
Also ich wollte mal sagen, doch, vielleicht mal zwei Sätze. Also es ist ja schon ein Privileg tatsächlich, dass wir in einer Zeit leben, in der wir uns relativ wenig, also das ist ja in den letzten Jahren wieder ein bisschen mehr durch solche Taten auch, aber wir haben ja, also, dass man relativ wenig über so Gewalt nachdenkt, weil wir eine relativ starke innere Pazifizierung in unserer Gesellschaft leben. Das heißt also, wir Gewalt sehr stark externalisiert haben, beziehungsweise eben eine funktionierende Staatsgewalt haben, die da ermöglicht, dass wir in Maße bei allen Gewalt hatten, die es gibt, doch eine friedliche Koexistenz haben, die einfach, wenn man sowohl gesellschaftsvergleichend jetzt global schaut, als auch vor allen Dingen historisch in der Geschichte, die schon ziemlich außerordentlich ist und die eher eine Ausnahme als die Regel darstellt. Also die meisten Menschen in den meisten Zeiten oder auch heute in vielen anderen Gesellschaften haben viel mehr alltäglicher mit Gewalt zu tun. Hm. Ja, und deswegen erschreckt uns das, glaube ich, auch immer besonders, oder weil das halt, also ganz stark auch, wir immer dieses Bild haben, Gewalt ist was, irgendwie was Atavistisches, das ist was irgendwie in der Vergangenheit liegt, was wir überwinden mit unserem Fortschritt oder überwunden haben und was irgendwie dann manchmal uns eben noch aus diesem mittelalterlichen Islam dann oder sowas, ja, oder irgendwelche anderen, also ne, da erreicht. Und da wird das halt im Grunde, ja, also da merken, also wir merken oder haben die letzten Jahre, glaube ich, gemerkt, dass das eben auch eine Fiktion ist, ne? Und das ist eben, also ich glaube, solche Taten verletzen halt auch unsere Narration, wie wir uns selbst, unsere Gesellschaft sich die Geschichte über uns selbst erzählt, ne? Und das, ja, deswegen ist es schon auch irgendwie verständlich, dass da ein großer Augenmerk drauf liegt.
Ich habe mich in den letzten Wochen mit einem Buch von Tom Ord auseinandergesetzt. Ich komme gleich wieder zum Thema Gewalt. Der hat ein Buch auch über Allmacht geschrieben.
Du hast ein paar Exkurse frei, wenn ich mich anschaue.
Okay. Er hat eine spannende Sache da drin.
Über Allmacht.
Das ist in so einem Nebensatz. Ja, das Buch ist über Allmacht. Das heißt The Death of Omnipotence. Und eine Sache, die er sagt, ist, dass es innerhalb sowohl von Staatstheorie, aber auch theologischen Diskurs, dass es eine Sicht gibt, wo man sagt, Politik ist eigentlich die säkulare Version von Theologie. Mhm. Und ich komme da drauf, weil du ja gerade sagtest, wir sind als Gesellschaft, sind wir ja sehr, sehr stark dahin gekommen, dass wir ja Gewalt minimieren wollen oder zumindestens, dass es gibt den Staat, der hat das Gewaltmonopol, aber ansonsten versucht man ja, Gewalt möglichst zu vermeiden und auf ein Minimum zu reduzieren. Und da eben zu sehen, ja, vielleicht gibt es da auch eine theologische Erklärung für, auch wenn man sie am Ende dann vielleicht ein bisschen säkular verstehen muss. Also ich fand das sehr, sehr spannend. Er hat zum Beispiel gesagt, ja.
Das war eine Hypothese da, also theologische Erklärung wofür?
Naja, also zum Beispiel, dass bei Tom Ord ging es jetzt zum Beispiel darum, dass gesagt wurde, in früheren Zeiten haben wir oft monarchische Staatsbilder gehabt, wo es den einen großen, starken, übermächtigen gibt. Und das korrespondiert eben sehr stark zum allmächtigen Gott.
Ja.
Und dann gibt es andere Diskurse, wo auch das Gottesbild demokratisiert wird. Also beispielsweise jetzt bei Jürgen Moltmann wäre jetzt ein Beispiel, der eben sagt, die Trinität ist im Grunde so eine Art Gewaltenteilung im Gottesbild, wo du jetzt nicht mehr den einen hast, der drüber ist, sondern du hast auf einmal eine Gemeinschaft, die irgendwo so eine Form von Konsens lebt und das ist stärker auch mit demokratischen Ideen verknüpft. So, und da frage ich mich also, ich meine, es gibt gewaltfreie Gottesbilder und so weiter, aber siehst du, du bist jetzt auch Theologe, du arbeitest auch an
einer... Ich bin kein Theologe, ich bin nur Kryptotheologe.
Du bist du arbeitest aber zumindest.
Nein, ich bin theologischer Autodidakt,
ja.
Aber
ja, so kann man es ja. Okay. Genau. Aber also die große Frage wäre: Kannst du sagen, wo kann jetzt in Bezug auf Gewalt, wo kann vielleicht soziale Arbeit auch Impulse setzen für die Theologie, wenn man so will?
Uff, das ist aber eine große Frage. Naja, also ich würde schon denken, eben, also diese diese anthropologischen Aspekte, die ich so ein bisschen zum Beispiel eben, ich meine, da habe ich mich ja auch an anderen Stellen viel miteinander auseinandergesetzt, so ein relationales Verständnis des Selbst und also den radikal als Beziehungswesen, uns radikal als Beziehungswesen zu verstehen, da würde ich schon sagen, dass das natürlich irgendwie auch total korrespondiert mit oder spannende Anfragen stellt an jetzt Gottesbild und deswegen kann ich viel mit eben tatsächlich auch Trinitätstheologie anfangen und irgendwie diesem Bild von, dass die Dreieinigkeit als ja sozusagen so eine dynamische Wechselseitigkeit, ein Ineinander, also füreinander Platz machen und daraus also eine Dynamik entsteht, also mit solchen, also ich finde, da kommt ja sowas genau vor, ne, dass das irgendwie sozusagen, also das Gegenteil von eine Gewalt in dem Sinne von eigentlich ich versuche den Körper oder die Psyche des anderen sozusagen zu zerstören oder zerstöre das oder verletze das, ist ja genau dieses Bild von der Trinität, die sozusagen diese Perichoresis-Gedanke, die füreinander Platz macht, die sozusagen, die deswegen in Bewegung ist, weil sozusagen immer wieder die eine Person der anderen Person Raum macht, ja, und die durch dieses Raumgeben ihre Dynamik gewinnt, ja, das ist ja, also das finde ich schon irgendwie einen spannenden Zusammenhang, also ob das jetzt so inspirierend für die Theologie ist, kann ich nicht sagen, die hat da ja auch selber eine lange Tradition und also da, glaube ich, gibt es eine große Wechselseitigkeit. Ich denke viel, dass jetzt man auch eben gerade ja auch auf der praktischen Ebene, ne, dass vieles, was in sozialer Arbeit jetzt auch eben gerade zu puncto Gewaltprävention, auch im weiteren Sinne Gewaltprävention, wie das geleistet wird, dass das eben gerade auch für kirchliche Arbeit und Gemeindepädagogik und so weiter eine große Rolle spielen kann und da auch viel gelernt werden kann aus den vielen Tools und Methoden, die es da irgendwie gibt. Also nochmal auf dieser Ebene auch.
Ich habe gerade auch gedacht, als du das erzählt hast von diesen unterschiedlichen Theorien, wenn es darum geht, ja, Gewalt ist immer auch eine Entscheidung, man hat einen Entscheidungsspielraum und auf der anderen Seite gibt es Faktoren, die so ein bisschen das die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Das hörte sich für mich auch so ein bisschen an nach der großen alten Diskussion Vorherbestimmung oder freier Wille. Die hat man ja sehr stark auch in der Theologie. Und da habe ich auch den Eindruck, man muss es irgendwie zusammendenken. Also wenn diese beide Konzepte für sich funktionieren eben nicht oder scheitern an der Wirklichkeit, würde ich sagen.
Ja.
So das, ja.
Ja, wobei manche Theologien da ja auch genau sagen, also mit der Wirklichkeit wollen wir da ja auch nichts zu tun haben.
Na.
Also nee, tatsächlich ja je nachdem, also ne, aber also wie man Prädestination oder sowas versteht, ne, meint das ja eben auch jetzt nicht, es gibt keine Entscheidungsfreiheit, also ne, da muss man ja immer, also muss ich dir nicht sagen, aber klar, würde ich schon sagen, also das finde ich schon an der Stelle tatsächlich auch, das also würde ich sagen, es irgendwie ist für mich nicht denkbar, also wir haben kein, das ist natürlich eine völlige Fiktion, dass wir einen freien Willen haben und völlig über uns selbst bestimmen können. Ich hatte das ja vorhin schon erwähnt, dass ich denke, wir sind immer ein Gemisch aus Selbst- und Fremdbestimmung und wir können viel vor allen Dingen bestimmen, wovon wir uns bestimmen lassen, aber nicht selbst bestimmen. So, aber, und auf der anderen Seite, ja, ich denke eben, Gott hat uns als ein Gegenüber geschaffen und das heißt irgendwie, dass wir keine Puppen und Marionetten sind. Das fand ich schon immer einen ziemlich absurden Gedanken irgendwie. Also, und von daher glaube ich, gibt's auch Freiheitsspielräume, die natürlich eben nicht, also nicht unabhängig sind von den Kraftfeldern, in denen wir stehen, so. Aber, und da muss man beides zusammendenken, finde ich auf jeden Fall, ja.
Ich fand's großartig, dass ihr in dem Buch auf jeden Fall aber den Weg andersrum genommen habt. Also, ich meine, muss die Theologie am Ende entscheiden, was kann die von der sozialen Arbeit auch aufnehmen. Aber ihr habt auf jeden Fall einen Theologen reingebracht, der vielleicht Impulse setzen kann für die soziale Arbeit. Ich rede von Walter Wink und dem Mythos der erlösenden Gewalt. Also, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja großartig, dass der da mit reinkommt. So.
Ja, fand ich auch schön.
Ich finde es, glaube ich, einer der wichtigsten theologischen Ansätze wahrscheinlich der letzten 40 Jahre oder so. Also ist meine persönliche Meinung.
Ja, also Gewalt ist wie ein Virus und verbreitet sich auf ähnliche Weise. Ne? Und das, glaube ich, kann man sehr gut deutlich machen. Und das hat, finde ich, Walter Wink wie kein anderer mit dem Mythos der erlösenden Gewalt mal auf den Punkt gebracht. Und ich finde natürlich auch den ganzen die theologischen Aspekte daran, Mächte Theologie, das haben wir auch in der ganzen ersten Staffel von Herzen und Systeme ja, haben wir ja sehr viel darüber gesprochen und du hast es hier im Podcast ja auch an einigen Stellen schon drin gehabt. Also das finde ich sehr wichtig, aber das kann man tatsächlich ja auch in gewisser Weise so ein bisschen übersetzen an der Stelle und so haben wir es da auch gemacht, ja, weil das ist ja eben nicht für jetzt Theologinnen geschrieben oder jetzt irgendwie christenspezifisch oder sowas. Aber dieser Aspekt, dass also Gewalt eben, also das ist auch was, was an anderer Stelle im Buch drin haben, was vielleicht man davor nochmal verstehen muss, dass ja auch, also was macht Gewalt mit Menschen, die Gewalt erfahren, so. Und da kann man das einerseits mal so, das haben wir da auch gemacht, sozusagen, komm, was weiß man da relativ objektiv gesichert, empirisch gesichert, sozusagen darüber, dass das eben ganz viel Traumatisierung mit sich bringt und Traumafolgestörung und so weiter. Aber dann auch das ein bisschen nachvollzogen einem Text von, ja, einem Schriftsteller Jean Armery, der das beschrieben hat am Beispiel von Folter, die er erlebt hat. Das ist also eine leichten Form von Folter, muss man sagen, aber wo er sehr gut beschrieben hat, wie quasi da mit dem ersten Knochen, der gebrochen oder mit dem ersten Schlag vorher noch eigentlich auch für ihn was in der Beziehung zur Welt und zu sich selbst gebrochen ist. Und ich denke, das muss man sich erstmal vergegenwärtigen, wie viel kaputt geht in Menschen, die Gewalt erfahren. Ja, also das ist was, dass das sich auswirkt auf das Grundvertrauen des Menschen in die Welt, in sich selbst und in andere Menschen. Und dass Gewalt sich eben, wie gesagt, deswegen wie ein Virus verbreitet, weil das auch viel anfälliger wieder dafür macht, dass Menschen selber dann Gewalt anwenden.
Darf ich da mal kurz zwischenhaken?
Ja, ja, klar.
Ich merke, ich habe in der letzten Woche habe ich eine Folge über Männlichkeit gemacht und beschäftige mich sowieso gerade viel mit christlichem Fundamentalismus. Und ich glaube, eine Sache, die ich da mit am problematischsten finde, ist gerade der Umgang mit Gewalt, gerade im Bezug auf Kindererziehung. Mhm. Wenn man da eben sagt, ja, steht halt in der Bibel, also mach ich's. Und die Bibel wird schon recht haben. Kannst du da nochmal zwei, drei Sätze zu sagen, wie du das einordnest?
Okay, ganz andere Kontexte. Wie ich was einordne?
Gewalt also im Kontext von Kindererziehung, ja.
Ja, also ich meine, das ist natürlich je früher Menschen Gewalt erfahren und dann ganz unabhängig davon, ob das vielleicht irgendwie Menschen, die, ich sage jetzt mal, ein bisschen also fundamentalistisch verblendet sind, weil sie und denken, sie tun ihren Kindern was Gutes. Und das gibt's ja auch, diejenigen, die ihre Kinder dann hauen und sagen so, ich will das auch nicht und unter Tränen das dann machen, weil sie denken, sie müssten halt das tun, weil das sozusagen dem Kind letztlich gut tut, ja. Also das ist, sag ich mal, egal was die Intention ist, die Auswirkung davon, die ist relativ klar messbar, ja, dass das eben, also je früher solche Gewalterfahrungen sind, wenn Menschen noch gar nicht gefestigt sind in ihrer Persönlichkeit und so, und wenn sie Kinder und Jugendliche sind, eben noch viel verletzbarer. Ja, und je früher, desto verletzbarer, weil wir erst in der Formierung uns befinden, sozusagen. Also von daher ist es, ja, glaube ich, somit das Schlimmste, was man Kindern antun kann. Also das ist körperliche Gewalt, das ist eine, aber auch psychische Gewalt, ja, auch ganz stark. Also wenn eigentlich die Grenzen, auch psychischen Grenzen von Kindern ständig missachtet werden oder da Kinder ganz viel Missachtung oder auch nicht in angemessene Aufmerksamkeit oder sowas erfahren. Also das ist, glaube ich, somit das das Schädlichste, was Kindern passieren kann. Ne? Und das gilt ja selbst für leichte Formen von Gewalt. Also das hatten wir schon mal an anderer Stelle, als wir haben ja auch mal ein Buch oder eine Studie in Empirika mit über Familienerziehung gemacht. Also, und da gibt's ja auch Studien, die zeigen tatsächlich eben schon, wer hin und wieder mal leichte, gleichen Klaps in der Kindheit bekommt auf bekannte Klaps auf den Hinterkopf, der angeblich niemand schadet, kann man zeigen, dass das, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele aus dem Kopf, aber ein paar IQ, also Prozentpunkte Intelligenzquotient im Durchschnitt diese Menschen weniger haben oder haben, als sie hätten haben können, wenn sie das nicht erfahren hätten, so. Und also von daher, das hat eine massiv schädigende Auswirkung. Das ist fachlich total klar. Und ich denke, also wie gesagt, die andere Seite ist die theologische Seite, das ist natürlich eine sehr problematische Hermeneutik und Schriftverständnis ist, die Menschen dazu führt, dass sie denken, sie müssten oder dürften gegenüber ihren Kindern Gewalt ausüben als Erziehungsmittel.
Das war mir wichtig, dass wir da nochmal den Schlenker machen. Aber ich habe dich gerade unterbrochen bei Walter Wink.
Gut, wo war ich da? Also dieses, dass es sich wie ein Virus verbreitet, weil wenn man die Folgen betrachtet, dann wird das ja sichtbar. Ne? Also wie gesagt, es macht es in Menschen kaputt. Und ich finde das, ich meine, wir leben da ja wirklich auch in schwierigen Zeiten, in denen wir merken, es ist eben nicht einfach und in dem auch viele Menschen leider irgendwie die vermeintlich oder ich, also irgendwie als Pazifisten auftreten, Kriegstreiber unterstützen mit ihrer Kommunikation. Also ne, da gibt's ja wirklich auch viel Problematisches so. Aber ich finde es schon bezeichnend irgendwie, ob das jetzt irgendwie mit Israel, Palästina ist oder eben auch eben mit Russland, Ukraine in, also wo es ja eben, also wie gesagt, ich will gar nicht jetzt diese Konflikte, das ist ein Riesenthema für sich, aber
das soll mal Kartoffelgebiet machen.
Ich finde, was ich auffällig finde, da halt eben, dass ganz schnell denjenigen, die jetzt zum Beispiel irgendwie nicht ungebrochen sagen, Ukraine mit Waffen beliefern oder jetzt irgendwie, es ist doch alles an Gewalt gerechtfertigt, was Israel jetzt macht oder sowas als Antwort auf den 7. Oktober, denen wird ja ganz schnell Naivität unterstellt. Und zu sagen, irgendwie, das sind halt irgendwie weltferne Menschen, die irgendwie nicht sehen, dass man halt eben Gewalt braucht. Und da finde ich, da merkt man eher, wie mächtig dieser Mythos der lösenden Gewalt ist, dass Menschen wirklich denken, man braucht Gewalt als eine Lösung, um Ordnung zu schaffen, um was Gutes zu schaffen. Und da, finde ich, liegt die Naivität ja drin, nicht zu sehen, was wird denn da, also, dass sozusagen mit dem Versuch, Gewalt aus der Welt zu schaffen, mit Gewalt noch mehr Gewalt geschaffen wird. Und damit ist nicht gesagt, was ist jetzt die, dass es eine einfache Lösung irgendwie für all diese Sachen gibt oder sowas, ja. Aber dass da nicht mal wenigstens gesehen wird, also jetzt irgendwie nur irgendwie zum Beispiel zu denken, man könnte die Hamas ausrotten, keine Ahnung, oder wie wurde anders formuliert, aber ich denke, es werden so viele potenzielle Terroristen gezüchtet und damit, das rechtfertigt nichts, 0, nichts von dem, was am 7. Oktober und an anderen Stellen an Gewalt gegen Israel passiert ist und was es Jüdinnen und Juden weltweit an Antisemitismus erfahren und so was. Ne? Also, aber ich finde, es ist naiv zu denken, man könnte da mit Gewalt eine Lösung schaffen. Ja. So, also das finde ich halt das Spannende am Mythos der lösenden Gewalt, da mal so diesen Blick umzukehren. Und das finde ich schon, das ist, also, ja, also in Zeiten, in denen eine Zeitenwende ausgerufen wurde und es irgendwie wieder eher en vogue ist, sich für die Waffenindustrie einzusetzen und also finde ich das schon nochmal eine spannende Perspektive einfach. Wie gesagt, aber das ist ein Riesenthema.
Ich glaube, dass für mich, ich finde, auf der einen Seite finde ich eben diese Idee, Gewalt hat eine erlösende Funktion, da zu sagen, das ist ein Narrativ, was unfassbar gut promoted wird, auf der einen Seite, und was, also im Prinzip wie so eine Gehirnwäsche eigentlich durch und durch in unserer Kultur mit drin ist.
Ja, Waterwitz sagt ja, das ist die größte Religion der Welt.
Ja, genau. Das trifft's. Und auf der anderen Seite merke ich, also vielleicht bin ich davon auch zu stark infiziert, aber dann, weiß nicht, ich finde es einfach schon auch auf eine Weise beruhigend zu wissen, ja, Deutschland ist in der NATO und im Zweifel ist da einfach genug Feuerkraft und das lässt mich vielleicht auch manchmal ein bisschen ruhig schlafen. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch, ich weiß nicht, also da könnte man jetzt ja noch andere Beispiele nennen, wo eben klar wird, auf einer theologischen Ebene finde ich diese Idee, Gewalt als erlösend darzustellen, ist ein Mythos, das ist eine Lüge, das ist unchristlich, der christliche Weg von Jesus ist etwas anderes. Und ich merke, also ich immer dann, wenn ich mich mit Benjamin Isaac Krauss zu lange unterhalte, dann werde ich doch wieder sehr, sehr pazifistisch, weil der da auch nochmal sehr, sehr stark im Thema ist und das auch nochmal mit Fakten beliefern kann. Also eben die Idee, dass wenn Gewalt reduziert wird, dann ist das, oder generell, wenn man auch sagt, man reagiert auf Gewalt eben nicht mit Gewalt, sondern es gibt ganz viele andere Mittel, die vielleicht nicht unbedingt immer wirken, aber Gewalt wirkt eben auch nicht immer und hat Konsequenzen. Also da gibt's, glaube ich, in der Friedensforschung gibt es wirklich sehr spannende Aspekte. Aber das sind Sachen, die ich so mehr aus diesem Diskurs kenne. Wie ist das bei euch in der sozialen Arbeit? Hast du da auch noch Punkte, wo du sagen würdest, Mythos der erlösenden Gewalt, das ist anschlussfähig?
Ja, ich würde lieber was zu sagen zu dem, was du gerade gesagt hast. Also ich finde es schon so auf dieser, also ich kann das ja total nachvollziehen und mir geht das ja auch so, was du sagst, ne? Aber ich würde schon sagen, auf der, und es ist schon die spannende Frage, inwiefern es halt, also ne, die Frage auch mit dem Gewaltmonopol, das haben wir ja auch im Buch, auch in so einem historischen Exkurs und so ja auch drin. Also das ist ja schon diese innere Pazifizierung, über die ich gesprochen habe, also dass wir eine relativ friedliche Gesellschaft so nach innen sind, die hat ja schon damit zu tun, dass wir ein funktionierendes Gewaltmonopol haben. Oder nicht immer funktionierendes, es gibt auch viel, ne, Polizeigewalt, könnte man das auch als Thema aufmachen oder sowas. Aber
Sarah Wetscherer würde sagen, und jetzt protestieren.
Ja, zu Recht, ja. Also, aber eben sozusagen, dass wir eben nicht in einem System, also ich würde schon denken, ne, wenn wir das nicht hätten, dann hätten wir schon ziemlich viel Mord und Totschlag hier. Also da bin ich auch keiner von denen, die jetzt denken, irgendwie, wir müssen all das abschaffen und dann, also wir bräuchten was, aber auf der anderen Seite ist es eben, finde ich, genauso eine Fiktion, eben wieder zu denken, wir könnten eben mittels Aufrüstung, mittels Militär, mittels, also sozusagen, könnten Sicherheit schaffen. Das ist, glaube ich, genau die gleiche Fiktion, wie zu denken, eben wir könnten mit irgendwelchen Maßnahmen, ob das jetzt irgendwie Messergesetze sind oder stärker abschieben oder anderes oder so, ja, könnten irgendwie eine Sicherheit schaffen vor Terrorakten beispielsweise oder Amokläufen oder ja, also sondern da wir sind füreinander verletzbar und die Frage ist und je mehr wir diesen Aspekt negieren, desto mehr stellen werden wir füreinander zur Gefahr. Ja, und gleichzeitig ist nicht die Lösung deswegen, sich sozusagen völlig schutzlos zu machen, natürlich. Ja, also ne, die spannende Frage wäre eher genau diese Frage, wie könnte es sozusagen sowas, eine Art ein Gewaltmonopol geben auf einer globalen Ebene oder sowas, ja. Aber vielleicht ist auch das noch viel zu sehr innerhalb des Mythos der erlösenden Gewalt gedacht, dass man denkt, es müsste sowas wie ein Gewaltmonopol geben. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also da bin ich auch nicht am Ende, ne? Also da kenne ich auch sozusagen unterschiedliche Seiten in mir, die da zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliches denken.
Magst du noch ein bisschen anteasern, was ihr bei euch im Podcast demnächst macht? Und weiß nicht, gibt's irgendwelche Veröffentlichungen, wo du nochmal darauf hinweisen möchtest?
Ja, darf ich noch ein bisschen Werbung machen, das ist nett. Naja, also Herzen und System, ich habe schon gesagt, erste Staffel war genau zum Thema Macht, Mächte und Gewalten. Jetzt zweite Staffel geht's stärker nochmal zu dem, dass das, glaube ich, kam am Anfang ja auch gar nicht vor. Aber unser Master Transformationsstudien, den du ja auch absolviert hast, erfreulicherweise, in diesem Master, wo ich Studiengangsleiter bin, da haben wir, also diese zweite Staffel, da geht es stark drum, eigentlich genau, wie kann man Wandel gestalten, ja, und was sind da auch gerade auch Tools auf der Ebene, aber nicht nur Tools, sondern auch Ansätze und auch, da habe ich immer zwei spannende Gesprächspartnerinnen dabei, auch so ein Mix aus Leuten, die da eher so ein bisschen vielleicht schon bekannter sind oder irgendwie Dozierende sind und dann eben teils auch ehemalige Studis oder so. Und das macht sehr viel Spaß. Da mal ein spannendes Thema. Heute ist die 17. Folge, glaube ich, rausgekommen. Oder 16. Ich weiß gar nicht.
Ich habe Sandra Bilz gesehen.
Ja, genau, über Exnovation. Also inwiefern man zur Innovation gerade eine Bedingung auch ist, Dinge aufzuhören und Raum zu machen für Neues.
Oh, ich bin sehr gespannt. Da haben wir auf dem Freakstock haben wir Stunden drüber diskutiert. Das war
ja, sie bringt ja auch ein Buch noch raus bald dazu. Ja, das ist schön. Und ansonsten, mit Empirica haben wir Studie, Gena-Studie hatten wir eben kurz schon zu ökologischer Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit. Da gibt es eine spannende Homepage zu, die man sich anschauen kann mit den Ergebnissen. Ansonsten bin ich gerade ganz viel am Schreiben für zwei Bücher zur Empirica-Sexualitätsstudie, die erscheinen werden. Also ja, ich bin so die letzten Jahre irgendwie Sex und Gewalt, ne? Das sind
Geld kommt noch.
Das Geld kommt noch. Da geht sowieso mit meinem soziologischen Blick immer drum. Nein. Also, genau, da bin ich, aber das wird noch ein bisschen dauern. Also da nächsten Herbst wird es da 2 Bücher geben und Fachtag auch dazu. Sonst habe ich da jetzt gerade nichts, was ich da bewerben könnte, außer halt unseren tollen Masterstudiengang, den ich wirklich toll finde und der jetzt in ein paar Tagen wieder losgeht, der neue Jahrgang, da freue ich mich auf einige, ich glaube 14 oder 15 neue spannende Studierende und so. Oder?
Ach super, ja,
sehr gut. Das ist schön, ja.
Sehr gut. Cool. Tobias, vielen Dank,
dass du da warst. Und natürlich das Buch kaufen, das ist klar.
Ja, ja, definitiv, definitiv. Analyse hoffe, und Prävention von Gewalt. Doch, und wie gesagt, lässt sich wirklich gut lesen, ist viele Berufsgruppen oder Jobs, die alle irgendwie mit sozialer Arbeit und Pädagogik und so zu tun haben, glaube ich, sehr hilfreich. Genau, UTB Verlag.
Ja, ich muss ganz unbescheiden sagen, es ist tatsächlich eins der Bücher, mit dem ich so am meisten zufrieden bin.
Ja.
Ja, also weil ich es irgendwie, genau, irgendwie so im... Also natürlich gibt es Themen, wo man denkt, ach, die hätten noch einfach, aber es soll ja kein Lexikon sein, aber andere, ne, Themen, die eigentlich noch Raum, also gut gewesen wären, dass die noch Raum erhalten, aber das ist, wie gesagt, aber ansonsten, ja, denke ich, liest sich hoffentlich wirklich gut, da habe ich viel als Rückmeldung bekommen.
Definitiv, definitiv. Kauf das Buch. Sehr gut. Okay, dann vielen Dank und bis demnächst.
Ja, vielen Dank, Jason, dass du mich eingeladen hast. Hat sehr viel Freude gemacht. Und da ich gerade, wie gesagt, da in der zweiten Staffel gerade auch eher tatsächlich moderiere immer und gar nicht so viel antworte, war es schön, mal wieder Rede und Antwort zu stehen, sozusagen. Ja.
Sehr schön. Vielen Dank dafür. Okay. Bis dahin.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.